Credo, der Glaube der Kirche. Auch heute Abend grüße ich Sie wieder herzlich, Ihr Gregor Dornis. Schön, dass Sie bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol eingeschaltet haben und nun in der kommenden Stunde mit uns in der Credo-Sendung mit dabei sind. Lebensschutz und Lebensrecht. Eine weitere Folge in dieser Reihe erwartet Sie heute. Lebensschutz und Lebensrecht, dass das gefälligst für jeden zu gelten hat, dem würden eigentlich alle zustimmen. Klar gehört das Leben geschützt. Aber komischerweise an den Grenzen des Lebens, da wird's dann heikel. In den letzten Jahren war mehr und mehr zu beobachten, dass an den fixen Grenzen des Lebensrechtes und Lebensschutzes seltsam neutrale Zonen entstanden. Eigenartige Leerräume, in denen so etwas wie das Tötungsverbot zwar nicht völlig negiert, aber doch relativiert wird. Irgendwie kann dann auf einmal das menschliche Leben zur Disposition stellen. Das sei gewiss unerfreulich, aber nicht unmoralisch. Man müsse den Realitäten ins Auge blicken, das sei letztlich moralischer als die Diktatur eines abgestumpften Gewissens. Selbstbestimmung, das sei doch das Gebot der Stunde. Nicht nur, aber gerade auch für Christen in dieser brachialen Konsequenz völlig unannehmbar. Aber nicht nur das. Christen gehen noch einen Schritt weiter und sagen, selbst wenn das so wäre, ist sie wirklich das, wofür sie sich ausgibt, diese Selbstbestimmung? Ist überall, wo Selbstbestimmungsrecht draufsteht, auch Selbstbestimmungsrecht drin? Oder kauft man mit diesem Etikett eine üble Raubkatze im Sack noch größerer Fremdbestimmungen? Komplizierte Fragen, wie es scheint, aber sie betreffen uns alle, mehr denn je, jeden von uns. Wir alle werden etwa sterben, und in unseren Tagen wird über kaum ein anderes so intimes Thema wie das Sterben jedes Menschen eine so breite öffentliche Debatte geführt, wenn es etwa um das Thema geht, das man Euthanasie nennt. Lebensschutz und Lebensrecht. In dieser Reihe bei Credo widmen wir uns seit einiger Zeit brisanten und uns alle betreffenden Fragen. Und durch diese Reihe führt uns auch heute Abend wieder der emeritierte Moraltheologe von der Universität Osnabrück, Professor Dr. Manfred Balkenohl. Grüß Gott und guten Abend nach Osnabrück.
Guten Abend, Herr Dornis.
In den vergangenen Sendungen, Professor Balkenohl, haben wir gesehen, wie eng auch aus in verschiedenen Themenbereichen Lebensschutz und Lebensrecht, die Zusammenhänge sind. Wir haben etwa in den letzten Folgen von Ihnen etwas zum Thema Abtreibung gehört. Heute also beginnen wir einmal auf das zu schauen, was mit dem Begriff Euthanasie bezeichnet wird. Und wir sind sehr gespannt, Ihnen wieder zuhören zu dürfen. Bitte, Professor Balkenohl.
Ja, danke schön, Herr Dornis, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir haben heute das Thema Euthanasie und es gibt tatsächlich einen Zusammenhang von Euthanasie und Abtreibung. Diesen Zusammenhang würde ich einmal so formulieren: Von der Geburtenkontrolle geht es immer zur Todeskontrolle. Der Zusammenhang von Euthanasie und Abtreibung wird uns eben schon dadurch vor Augen geführt, dass wir nicht nur die Geburtenkontrolle haben, sondern ebenfalls bereits bei der Todeskontrolle angekommen sind. Heute werden bereits zahlreiche ungeborene Kinder abgetrieben, nicht nur, wenn der Verdacht auf Behinderung besteht. Und wir haben bereits, wie beispielsweise in Holland, aber nicht nur dort, Euthanasie mit und ohne Einwilligung des Patienten. Das sind Auswirkungen einer zur Vorherrschaft gelangten Ethik, welche nicht nur Empfängnis und Geburtenkontrolle, sondern ebenfalls Todeskontrolle durch Ärzte vorsieht, sie durchführt und rechtfertigt. Die Frage, die eigentliche Frage ist heute die, ob wir das eigene Leben und das Leben unserer Mitmenschen geschützt sehen und es selber schützen wollen, oder ob wir das eigene und das Leben von Angehörigen der Beliebigkeit und der Willkür preisgeben wollen. Meistens aus utilitaristischen Gründen. Was Euthanasie anbetrifft, hatte bereits der Weltärztebund in Madrid folgende Erklärung einstimmig angenommen. Euthanasie ist das bewusste Beenden des Lebens eines Patienten, auch auf Wunsch des Krebspatienten oder auf Wunsch der nahen Verwandten, was im Grunde nicht ethisch ist. Der Wunsch des Patienten wird in einer terminalen Phase der Krankheit berücksichtigt. Also diese Definition ist ja auch schon sehr schwammig. Auch wenn es hier heißt, was im Grunde nicht ethisch ist. Es müsste natürlich heißen, was grundsätzlich und in jedem Einzelfall keine ethische Maßnahme sein kann. Also grundsätzlich, im Grunde kann ja alles bedeuten. Das heißt, grundsätzlich und in jedem Einzelfall kann das Beenden eines Lebens eines Patienten niemals eine ethische, auch niemals eine ärztliche Maßnahme sein. Töten von Menschen ist niemals Therapie. Das wusste schon Hippokrates. Das war in dem Eid des Hippokrates schon grundgelegt. Töten ist keine Therapie. Und heute ist eine Wandlung des ethischen Bewusstseins zustande gekommen, dass es noch selten eine wirkliche Sensibilität gegenüber dem Lebenswert des Menschen geht, gegenüber dem Lebenswert des Lebens. Der Zusammenhang von Euthanasie und Abtreibung, den es ja tatsächlich gibt, er lässt sich auch so sehen. Es handelt sich ja eigentlich in beiden Fällen um Euthanasie. Einmal um die pränatale bzw. intrauterine Euthanasie, dort um eine postnatale bzw. extrauterine Euthanasie. In beiden Fällen aber ist Willkür am Werke. Man will das Leben eines Mitmenschen, aus welchen Gründen auch immer, beenden. Und noch ein Gesichtspunkt kommt hinzu. Beseitigt werden die Menschen, welche ihr Recht auf Leben noch nicht artikulieren und durchsetzen können, die noch nicht Geborenen, und jene, welche ihr Lebensrecht nicht mehr verteidigen können, zum Beispiel im Alter und im hohen Alter. Hinzu kommen jene, die grundsätzlich ihr Lebensrecht nicht wahrnehmen können, zum Beispiel die Schwerstbehinderten und die Schwerbehinderten. Für diese wird übrigens heute, im Gegensatz übrigens zu den Praktiken des Nationalsozialismus, heute bestens gesorgt. Aber wenn man bedenkt, dass die pränatale Diagnose zu einer Abtreibungsstrategie führen kann und tatsächlich führt und geführt hat, so hat sich der Automatismus eine mögliche Erkrankung des Kindes und dann die Abtreibung nur noch verfestigen können. Und daran wird deutlich, auf wie tönenden Füßen die Fürsorge um Behinderte heute bereits steht. Behinderte müssen, wie deren Angehörige jedoch, bei der gegenwärtigen Praxis das Empfinden haben, dass sie ja eigentlich gar nicht existieren sollten, sondern dass lediglich ein bedauerliches Missgeschick, nämlich, dass man deren Krankheit nicht rechtzeitig entdeckt hat, überhaupt erst ihre Existenz ermöglichte. Was aber ist Euthanasie? Vom Wortverständnis her bedeutet Euthanasie guter, das heißt schmerzloser, leichter und schneller Tod. In diesem Sinne findet sich der Begriff bereits in der griechisch-römischen Antike. Auch der ehrenvolle, angenehme Tod eines Kriegers im Kampf war damit gemeint. Euthanasie bedeutete ursprünglich also eine bestimmte, und zwar gute Todesart, nicht aber das Eingreifen von Menschen in den Vorgang des Sterbens, das Leben zu beenden. Ein Eingreifen in den Sterbeverlauf mit dem Ziel der Schmerzlinderung sah man erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts, zum Beispiel bei Bacon 1605, als ärztliche Aufgabe an und nannte dann eine solche Maßnahme Euthanasia Medica. Mit diesem Begriff war aber weder die Vorstellung noch die Praxis von Lebensverkürzung bzw. Lebensbeendigung verbunden. Eine willentliche und gezielte Lebensverkürzung wurde im Zusammenhang mit dem Begriff Euthanasie erst in Kreisen des sogenannten Monistenbundes, 1913 war das, also vor über 100 Jahren, gefordert, der ein Zusammenschluss von Freidenkern war und unter anderem gegen christliche Überzeugungen vom Wert des menschlichen Lebens kämpfte. Die Straffreiheit einer gezielten Lebensverkürzung wurde damals schon diskutiert und gefordert. Das ist also alles nicht so neu, was wir heute haben. Das angebliche Recht eines Menschen auf einen angenehmen Tod im Sinne von Lebensverkürzung stand dann auch auf den Programmen der seit den 30er Jahren, in den 1930er Jahren, vor allem in den angelsächsischen Ländern entstandenen Euthanasiegesellschaften. Das waren Gesellschaften, die in den angelsächsischen Ländern beheimatet waren, in England, aber auch in den Staaten. Hier hatte sich schon früh eine äußerst fragwürdige und menschenverachtende Ethik herausgebildet, nämlich ein Pragmatismus oder Utilitarismus, der das Prinzip der Sittlichkeit ganz vordergründig in der momentanen praktischen Nützlichkeit und im praktischen Erfolg sieht. Solche Ethik, wenn man das überhaupt mit Ethik bezeichnen soll, hatte sich ganz und gar dem rechnerischen Nutzen ausgeliefert. Man will Menschen zum Beispiel eliminieren, die aufgrund ihrer Krankheit oder Behinderung besonders hohe Kosten verursachen. Die Forderungen der Euthanasiegesellschaften stießen seinerzeit jedoch noch auf den geschlossenen Widerstand sowohl der ärztlichen Standesvertreter, der Gesetzgeber als auch der Kirchen. Eine solche utilitaristische Ethik konnte sich zumindest in der breiten Öffentlichkeit noch nicht durchsetzen. Anders wurde es dann später im Nationalsozialismus. Im Dritten Reich wurde der Begriff Euthanasie verwendet, um die Vernichtung lebensunwerten Lebens zu rechtfertigen. Euthanasie war eine irreführende Tarnbezeichnung, um ein Programm zur systematischen Tötung missgebildeter Kinder und erwachsener Geisteskranker durchzusetzen. Es gab jedoch kein formelles Euthanasiegesetz, sondern Hitler beauftragte in einem Geheimbefehl vom 1. September 1939 den Reichsleiter Buhler von der Führerkanzlei und seinen persönlichen Leibarzt Professor Brandt mit der Durchführung der Tötungsaktionen. Der geheime, formlose Führererlass hat folgenden Wortlaut: Reichsleiter Buhler und Dr. Med Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Ich sage Ihnen darum die Formulierung eben dieses Geheimbefehles, weil das Gedanken sind, die heute wieder auftauchen, dass nach kritischer Beurteilung eben bei unheilbaren Krankheiten die Ärzte die Befugnis haben sollten, das Leben der Kranken zu beenden. Mit der Zustimmung der Kranken heutzutage. Im Nationalsozialismus wurde jetzt eine Tötungsaktion losgetreten. Die Angehörigen der Opfer erhielten Nachrichten, die so oder ähnlich aussahen. Und diese Zeit haben wir ja noch gar nicht lange hinter uns. Ich selber habe in der nationalsozialistischen Zeit ja noch Unterricht gehabt in der Schule. Ich komme noch aus dieser Zeit. Und ich weiß, wie das war. Wie die Gedanken, die heute wieder da sind, die habe ich alle schon gehört. Das ist gar nicht so neu. Heute haben wir wiederum die Heraufkunft einer solchen menschenverachtenden Mentalität. Aber ich sagte, ich wollte Ihnen einmal eine Nachricht an die Angehörigen vorlesen, die so aussah. Sehr geehrter Herr oder Frau, so und so, wie Ihnen inzwischen sicherlich bekannt geworden ist, wurde Ihre Tochter oder Sohn, Herr oder Frau, so und so, aus verwaltungstechnischen Gründen nach da und da in die und die Anstalt verlegt. In Erfüllung einer traurigen Pflicht müssen wir Ihnen heute leider die Mitteilung machen, dass Ihre Tochter, Ihr Sohn am so und so vielten hier an einer zum Beispiel Lungenentzündung und Herzmuskelschwäche verstorben ist. Trotz aller Bemühungen unserer Ärzte war es bei der Heftigkeit der Erkrankung nicht möglich, die Patientin oder den Patienten am Leben zu erhalten. Zu dem erlittenen Verlust sprechen wir Ihnen unser herzlichstes Beileid aus und bitten Sie, in dem Gedanken Trost zu finden, dass Ihre Tochter oder Sohn von einem schweren und unheilbaren Leiden erlöst wurde. Auf polizeiliche Anordnung mussten wir die sofortige Einäscherung veranlassen, um einer Verbreitung von Infektionskrankheiten entgegenzutreten, die während des Krieges eine große Gefahr für die Heimat bedeutet. Falls Sie die Überführung der Urne wünschen, welche kostenlos erfolgt, bieten wir innerhalb von 14 Tagen um Nachricht unter Beifügung einer Bescheinigung der Friedhofsverwaltung. Sollte innerhalb dieser Frist keine Nachricht von Ihnen hier vorliegen, werden wir die Urne anderweitig beisetzen. Beiliegend erhalten Sie zwei Sterbeurkunden zwecks Vorlage bei den Behörden mit der Bitte, diese sorgfältigst aufzubewahren. Es gab auch noch Varianten solcher Mitteilungen, wo das dann steht, dass die Überführung der Urne nach dem Eingang eines Beitrages von Reichsmark so und so viel erfolgen konnte. Wie man hier aber sieht, und darum habe ich das vorgelesen, wie man sieht, wurde eine Verschleierungstaktik betrieben. Es wurde nicht gesagt, dass die Menschen getötet worden sind. Es wurde gesagt, dass sie bedauerlicherweise an einer schweren Krankheit gestorben seien. Eine Verschleierungstaktik wurde betrieben, wozu es auch gehörte, zeitliche Häufungen von Sterbefällen manipulativ zu entflechten. Eigens dazu eingerichtete Sonderstandesämter beurkundeten die Todesfälle derart, dass geeignete Todestage festgelegt und die Urnen in verschiedenen Orten bei der Post aufgegeben wurden. Bei Rückfrage von Seiten der Angehörigen gab es Muster von Kurzgutachten, die nur noch ausgefüllt zu werden brauchten. Solche Tarnungen, Verschleierungen und Fälschungen dienten dazu, sich den Anschein der Legalität zu verschaffen. Man darf ja nicht vergessen, dass diese Dinge, dass die Machenschaften illegal waren. Man gab sie aber dem Anschein der Legalität. Das zeigt aber deutlich, dass man sich der Illegalität solcher Handlungen durchaus bewusst war. Also das Grundgesetz, unser heutiges Grundgesetz, mit dem Artikel 2, da 2 entstand. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Hatte man das Phänomen der nationalsozialistischen Tötungsverbrechen noch deutlich vor Augen. Und man versuchte nun, durch Verfassung und Strafjustiz eine neue Rechtsgrundlage zu schaffen. Bezeichnenderweise tauchte bei den Verfahren, in denen es um die Beteiligung an den nationalsozialistischen Euthanasieprogrammen ging, immer wieder die Frage auf, ob denn die Handlungen anders zu beurteilen gewesen wären, wenn es eine formale Rechtsgrundlage gegeben hätte und nicht nur die genannte geheime Verlautbarung Hitlers an Buhler und Brandt. Und es ist ebenfalls bezeichnend, und das muss ich doch auch nur gerade mal dabei sagen, es ist ebenfalls bezeichnend, dass Gerichte, die nach dem Kriege mit der Aburteilung solcher Fälle befasst waren, die Rechtsauffassung hatten, dass auch ein formales Gesetz die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens niemals hätte in Frage stellen können. Es sei also unerheblich gewesen, ob es sich nur um eine geheime Verlautbarung Hitlers gehandelt habe oder um ein formales Gesetz. Es haben sich nämlich Leute darauf berufen, dass man das gar nicht hätte gewissen können. Und dass man der Auffassung gewesen sei, dass ein formales Gesetz hätte bestanden. Also, ein Staat hat niemals die Rechtsmacht, dass den Angriff auf das Leben von Menschen zu gestatten. Später ist dieser Gesichtspunkt klar formuliert worden im Bundesverfassungsgericht. Diese Aktion, die losgetreten wurde im Nationalsozialismus, war die sogenannte Aktion T4. Obgleich sich genügend Tötungsärzte für die Durchführung des nationalsozialistischen Euthanasieprogrammes hatten finden lassen, so war das Rechtsempfinden der Bevölkerung jedoch von einer ganz anderen Auffassung von Menschen geprägt, nämlich der Unantastbarkeit des Menschenlebens, welches die Nationalsozialisten ignorierten. Deren Propaganda und Erziehungsprogramme haben dann vor allem bei der Jugend viel Verwirrung und verheerendes Unheil anrichten können. Ich selbst bin noch Augenzeuge und Ohrenzeuge davon. Haben aber nicht gänzlich zur seelisch-geistigen Destruktion führen können, sodass die Tötungsideologie allgemein hätte Platz greifen können. Sie hat nicht allgemein Platz greifen können, die Tötungsideologie. Daher ist auch die Geheimhaltung mitsamt den Tarnungsmanövern zu verstehen, wovon die Rede war. Wenn einer im Nationalsozialismus auf das Recht auf Leben eines jeden Menschen aufmerksam machte, es laut kundtat, er wurde ja verhaftet und verschwand. Ich bin Zeitzeuge und ich kann darüber berichten. Mein Vater und mein Großvater sind beide verhaftet worden und waren im Lager. Sie haben zum Glück überlebt. Nur weil sie das Recht auf Leben eines jeden Menschen reklamierten und laut aussagten. Gänzlich geheim gehalten werden konnten nämlich die Tötungsaktionen nicht im Nationalsozialismus. Zum Beispiel, der damalige Bischof von Münster, Clemens August Graf von Galen, hatte Hinweise von den Tötungsverbrechen erhalten und prangerte in öffentlichen Predigten die Aktionen des Nationalsozialismus scharf an. Vor allem in der am 3. August 1941 in der St. Lamberti-Kirche zu Münster, die ich ja kenne, die Kirche, ich habe ja in Münster studiert, in dieser Kirche gehaltenen Predigt protestierte er gegen den Abtransport von Behinderten aus den Heil- und Pflegeanstalten. Ich habe den Wortlaut dieser Predigt hier vorliegen, in der es heißt: Deutsche Männer und Frauen, noch hat Gesetzeskraft der Paragraf 211 des Reichsstrafgesetzbuches, der bestimmt, wer vorsätzlich einen Menschen tötet, wird, wenn er die Tötung mit Überlegung ausgeführt hat, wegen Mordes mit dem Tode bestraft. Und er prangert die Vergehen des Nationalsozialismus sehr deutlich an und sagt schließlich: Da ein derartiges Vorgehen nicht nur dem göttlichen und natürlichen Sittengesetz widerstreitet, sondern auch als Mord nach § 211 des Reichsstrafgesetzbuches mit dem Tode zu bestrafen ist, erstatte ich gemäß § 139 des Reichsstrafgesetzbuches pflichtgemäß Anzeige und bitte die bedrohten Volksgenossen unverzüglich durch Vorgehen gegen die den Transport und die Ermordung beabsichtigten Stellen zu schützen und mir von dem Veranlassten Kenntnis zu geben. Und es gab insgesamt 4 solcher wichtigen Predigten. In einer heißt es: Du sollst nicht töten. Gott hat dieses Gebot in das Gewissen der Menschen geschrieben. Längst ehe ein Strafgesetzbuch den Mord mit Strafe bedrohte, längst ehe Staatsanwaltschaft und Gericht den Mord verfolgten und ahndeten. Du sollst nicht töten, dieses Gebot Gottes, des einzigen Herrn, der das Recht hat, über Leben und Tod zu befinden, war von Anfang an in die Herzen der Menschen geschrieben. Längst bevor Gott den Kindern Israels am Berge Sinai seine Sittengesetze mit jenen lapidaren, in Stein gehauenen kurzen Sätzen verkündet hat, die uns in der Heiligen Schrift aufgezeichnet sind, die wir als Kinder aus dem Katechismus auswendig gelernt hatten. Ganz ohne Zweifel waren diese Predigt überhaupt die 4 Predigten der wirkmächtigste Protest, der je dem Nationalsozialisten entgegengehalten wurde. Entsprechend groß war auch deren Verwirrung. Und man beabsichtigte zunächst, von Galen zu eliminieren. Der Vorgang, der direkt zu Hitler geleitet wurde, ist ja bekannt. Hitler sagte, von Galen sofort aufhängen. Aber Josef Goebbels hatte Hitler gesagt, das geht nicht. Dann verlieren wir das Münsterland. Dann ist der Endsieg bedroht. Dann hat Hitler gesagt, von Galen verwahren wir uns auf für den Endsieg. Und dann soll Hitler, so ist es überliefert, soll gesagt haben: Rache genießt man kalt. Man wagte aber nicht, ihn zu eliminieren. Es wurde Befehl gegeben, ihn zu verhaften. Und ich sagte eben, dass ich in Münster war und ich habe Augenzeugen gehört, die auf dem Domplatz waren, in der Nacht, als Galen verhaftet werden sollte. Plötzlich war der Domplatz voller Menschen. Man wusste gar nicht, wo die hergekommen waren. Und als die Gestapo oder welche Leute immer waren, ihn verhaften wollten, dann erschien von Galen in voller Bischofsdracht, dem Bischofsornat, mit dem Bischofshut, mit der Mitra, dem Bischofsstab, mit voller Montur. Man hatte nicht gewagt, von Galen so über den Domplatz zu führen. Der Domplatz war plötzlich voller Menschen. Und man hätte auch die Leute gelyncht. Ganz ohne Zweifel. Und dann hat man nach Berlin telefoniert. Was machen wir mit von Galen? Er erscheint nur in voller Bischofsmontur. Und dann wieder das Wort von Hitler selbst. Im Moment nichts tun, wir verwahren ihn auf für den Endsieg. Rache genießt man galt. Und dann ist aufgrund dieses Protestes des Bischofs von Münster ebenfalls durch eine geheime Führereinweisung vom August 1941 die Aktion T4 gestoppt worden. Einzeltötungen, sogenannte wilde Euthanasie, Kindereuthanasie und die Ermordung sogenannter lebensunwerter KZ-Häftlinge wurden nach der genannten Führeranweisung allerdings noch fortgesetzt. Schließlich war aber, wie später bekannt geworden ist, diese Predigt, aus denen ich jetzt eben einige Worte vorgelesen hatte, der eigentliche, konkrete Anlass gewesen für die Einstellung der Massenmorde durch eine geheime Führeranweisung vom August 1941. An diesem Beispiel aber sehen wir, dass der massive und unbeugsame Protest auch nur eines Vertreters des Episkopates hinsichtlich des Lebensrechts und des Lebensschutzes eine durchschlagende Wirkung hatte. Einzelpersonen, die sich mutig zu Wort setzten, sind eliminiert worden, sind verhaftet worden. Es gab auch von evangelischer Seite zum Beispiel die Denkschrift des Pastors Braune. Von Galen war nicht der Einzige, der gegen die Ermordung von lebensunwertem Leben protestierte. Sehr bemerkenswert, mutig, aber leider unwirksam, weil die Denkschrift des Leiters der Hoffnungsthaler Anstalten und Vizepräsident des Zentralausschusses für die Innere Mission der Deutschen Evangelischen Kirche, des Pastors Paul Braune. Sein Schreiben vom 9. Juli 1940 richtete sich an die Reichsminister der Justiz und des Inneren, sowie an die Reichskanzlei und an den Reichsmarschall Göring. Es enthielt eine ganze Reihe von bedenkenswerten Passagen. Und das heißt, hier im Laufe der letzten Monate ist in verschiedenen Gebieten des Reiches beobachtet worden, dass fortlaufend eine Fülle von Insassen der Heil- und Pflegeanstalten aus planwirtschaftlichen Gründen verlegt wurden, zum Teil mehrfach verlegt wurden, bis nach einigen Wochen die Todesnachricht bei den Angehörigen eintraf. Dann wurde dieser Pastor Baune plötzlich verhaftet. Als er fragte, warum er denn verhaftet würde, sagten die Leute, sie wüssten selber nicht, sie hätten nur die Aufgabe, ihn zu verhaften, sie müssten den Auftrag ausführen. Dann würden sie ebenfalls verschwinden. Nach einem halben Jahr hat man den Pastor Braune wieder freigelassen. Auf seine Anfrage, warum er denn verhaftet worden sei, hat man gesagt, sein Leben habe sich in Gefahr, sein Leben sei in Gefahr gewesen, man habe ihn in Schutzhaft nehmen müssen. Also hier sehen wir auch wiederum die Verschleierungstaktik. Dann gab es auch noch, um das nochmal eben zu sagen, Proteste des württembergischen Landesbischofs Theophil Wurm. Er hat ein Protestschreiben an den Reichsinnenminister gerichtet. Wurm führt aus in seinem Schreiben, wenn die Jugend sieht, dass dem Staat das Leben nicht mehr heilig ist, welche Forderungen wird die daraus für das Privatleben ziehen? Kann nicht jedes Hoheitsverbrechen damit begründet werden, dass für den Betreffenden die Beseitigung des anderen von Nutzen war? Es hat weitere Proteste gegeben. Unter den Wissenschaftlern, die heftig protestierten, hat es auch eine ganze Reihe gegeben. Eine ganze Liste habe ich hier vorliegen. Aber hervorheben möchte ich doch den Professor für Psychiatrie und Nervenheilkunde in Göttingen, den Professor Gottfried Ewald. In einer Sitzung am 15. August 1940, die von den Verantwortlichen einberufen worden war, um den bereits vorgebrachten Protesten zu begegnen, aber auch um die Anzahl der Gutachter zu vergrößern, waren zusammen mit Heide und dem Reichsgesundheitsminister Conti ebenfalls Anstaltsärzte und Universitätsprofessoren zugegen. In dieser Sitzung brachte Ewald offen seine ablehnende Haltung der Tötungsaktionen gegenüber zum Ausdruck und wandte sich ebenfalls gegen ein Gesetz zur Vernichtung lebensunwerten Lebens. Das war sehr mutig. Man wagte nicht, ihn zu beseitigen. Das ist interessant. Dann die Entschließung der deutschen Bischöfe 1934, man wird nicht sagen können, dass die Kirche gar nichts getan hätte. Das stimmt einfach nicht. Was ich hier alles vorliegen habe, das sind ja ganze Bände fast schon. Die deutschen Bischöfe haben damals eine Erklärung abgegeben, in welcher es heißt, wörtlich, die Euthanasie ist mit dem christlichen Sittengesetz, mag das Mitgefühl noch so stark für eine Abkürzung des Leidens eines Sterbenden sprechen, unvereinbar. Was für die Euthanasie gesagt ist, gilt in ganz wesentlichem Sinne von der Vernichtung des sogenannten lebensunwerten Lebens, bei der nur das Moment der Erleichterung subjektiver Leiden wegfällt. Wir sind der Ansicht, dass der Begriff der Heil- und Pflegeanstalten nicht dadurch in sein Gegenteil verkehrt werden darf, dass in ihnen wehrlose und bewusstseinslose Menschen getötet werden. Soweit aus dem Brief der deutschen Bischöfe 1934. Auf Drängen des Bischofs Graf von Galen hatte der damalige Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz, der Breslauer Erzbischof Adolf Kardinal Bertram, am 11. August 1940 ein Protestschreiben an die Reichskanzlei gerichtet, in der es heißt, die Anerkennung des unersetzlichen Wertes der menschlichen Person im menschlichen Gemeinschaftsleben. Hierüber schreibt er, ein Protestschreiben gerichtet an den Reichsjustizminister vom 6. November 1940 gab es ebenfalls von dem Erzbischof von München und Freising, Michael Kardinal von Faulhaber, nachdem er über Tötungspraxis informiert worden war. In dem Schreiben heißt es unter anderem, die Stunde des Ablebens zu bestimmen, ist Gott, dem Schöpfer des Lebens, dem Herrn über Leben und Tod vorbehalten. Eigenwillige Vernichtung des Lebens, des eigenen Lebens durch Selbstmord, fremden Lebens durch Tötung, ist durch Gottes Gesetz als verbrecherischer Eingriff in die sittliche Ordnung gebrandmarkt. Diese sowie andere Proteste blieben im Grunde ohne erkennbare Wirkung. Zumindest wurde der Fortgang der Tötungsaktionen dadurch nicht gestoppt. Allein die öffentlichen Predigten des Bischofs von Münster haben dazu geführt, dass durch geheimen Führererlass die Mordaktionen beendet wurden, weil man einen Aufstand der Bevölkerung befürchtete. Wir machen eine kleine Pause, hören ein paar Klänge Musik und vertiefen das Thema nachher noch ein wenig.
Lebensschutz und Lebensrecht. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute mit einem weiteren Teil in dieser Reihe Lebensschutz und Lebensrecht. Es geht heute um die Euthanasie. Wie immer in dieser Reihe unser Referent Professor Dr. Manfred Balkenohl aus Osnabrück. Wir haben uns in den vergangenen Folgen dieser Reihe Lebensschutz und Lebensrecht mit der Abtreibung befasst. Dies war dann auch der Einstieg für Professor Balkenohl. Er sagte, dass beides, das, was wir Euthanasie nennen und das, was wir Abtreibung nennen, sie sind beide von derselben Qualität und sie sind beide Willkür. Sie betreffen nämlich jene, welche ihr Lebensrecht noch nicht oder nicht mehr verteidigen können. Im antiken Sinne war Euthanasie, meinte es, einen guten, auch einen schnellen, schmerzfreien, mitunter auch einen ehrenvollen Tod. Es ging um eine gute Todesart. Es ging aber nicht um das Eingreifen in den Sterbeverlauf eines Menschen. Dies finden wir erst seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts. Und diese Auffassung entwickelt sich an einem vordergründigen Nutzen orientiert, in den Sterbeverlauf einzugreifen. Das meint dann Euthanasie in der Neuzeit. Und dieser Auffassung, der begegnen wir, wie gesagt, seit dem 17. Jahrhundert. Sie verstärkt sich an verschiedenen Orten und sie bricht sich dann vollends Bahn und eskaliert in der nationalsozialistischen Zeit. Zwar nicht mit einer formalen Rechtsgrundlage, aber gestützt durch eine Geheimaktion, einen Geheimbefehl. Dass dies Ganze geheim geschah, ohne formale Rechtsgrundlage, so haben wir es von Professor Balkenohl gehört, daran zeigt sich deutlich, man war sich der Illegalität bewusst. Und erstaunlicherweise nach dem Kriege tauchte dann natürlich auch die Frage auf, ja, was wäre denn gewesen, wenn es eine formale Rechtsgrundlage einer solchen Handlung gegeben hätte? Wäre es dann immer noch strafbewehrt? Und man stellte fest, ein Staat hat niemals die Rechtsmacht, den Angriff auf das Leben zu gestatten. Dann hat uns Professor Balkenohl ausführlich über die Protestaktionen, über den Protest von Christen in dieser Zeit berichtet. Viele Beispiele haben wir gehört, den Bischof von Münster, Clemens Graf von Galen, die Denkschrift des evangelischen Pastors Paul Gerhard Braune, das Zeugnis des Psychologen aus Göttingen, Gottfried Ewald und schon ein Schreiben der deutschen Bischöfe aus dem Jahre 1934 und auch Kardinal Bertram, der Erzbischof von Breslau, hatte sich zu Wort gemeldet. Wir sind nun gespannt, wie es weitergeht. Bitte, Professor Balkenohl.
Ja, danke schön, Herr Dornis. Wir sprachen von den ideologischen Grundlagen für den Massenmord im Nationalsozialismus. Die ideologischen Grundlagen lagen indessen bereit, schon durch die Vorstellungen des Monistenbundes und der Euthanasiegesellschaften in England und den Staaten. In Deutschland gab es dann bereits 1920 eine Publikation, die circa zwei Jahrzehnte später ihre volle Wirkung entfachte. Nämlich ein Buch des Leipziger Strafrechtslehrers Karl Binding und des Psychiaters Alfred Hoche mit dem Titel Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Die Verfasser dieser Schrift konnten noch nicht ahnen, dass ihre Thesen erst zwei Jahrzehnte später den Nationalsozialisten unter anderem als Rechtfertigung für ihre Massentötungen diente. Es geht mir in diesem Buch nicht nur um die Beendigung des Lebens Sterbender, also um die eigentliche aktive Euthanasie, sondern ebenfalls und vor allem um die Tötung sogenannter leerer Menschenhüllen und Ballastexistenzen. Das sind Termini, die in der Propaganda des Nationalsozialismus immer wieder auftauchten. Erfundene Begriffe für Menschen, deren Pflege der menschlichen Gesellschaft, der menschlichen Gemeinschaft nicht mehr zugemutet werden könnte, angeblich. In diesem Zusammenhang ist von den Ideologen des Nationalsozialismus der Ausdruck Geistestod und Geistestote erfunden worden, womit man aussagen wollte, dass die zu tötenden Patienten, die zu tötenden Personen ja eigentlich schon vorher tot seien, wenn erhebliche geistige Defizite diagnostiziert wurden. Auch dieser Gedanke ist heute wieder vorhanden. Was hier mit den Begriffen geistig Tote und leere Menschenhülsen bereits umrissen wurde, war eine Reduzierung des Menschseins auf geistige Integrität, auf geistiges einwandfreies Funktionieren, gemäß einer Norm, die man setzte. Dass es eine Bandbreite gibt von geistigen Defiziten und Behinderungen, die mühsam ärztlichen und pflegerischen Einsatz geheilt oder gemindert werden können. Oder auch solche Zustände, die der ständigen Betreuenden und zwar liebenden Pflege bedürfen. Solche Gedanken und Empfindungen waren den Erfindern der Ausmerzungsstrategie fremd. Hier steht im Vordergrund der Wille der Herrschaft des Menschen über den entsprechend schwächeren Menschen. Nachdem der Begriff der Geistestoten und in der geistig Toten eingeführt worden war, wird fortgeführt, dass die Beseitigung der geistig völlig Toten kein Verbrechen, keine unmoralische Handlung, keine gefühlsmäßige Rohheit, sondern einen erlaubten nützlichen Akt darstelle. Die Rede vom Fremdkörpercharakter der geistig Toten im Gefüge der menschlichen Gesellschaft wurde genannt. Die Kriterien für den Fremdkörpercharakter sind folgende: Das Fehlen irgendwelcher produktiver Leistungen, ein Zustand völliger Hilflosigkeit mit der Notwendigkeit der Versorgung durch Dritte. Überhaupt geht es immer wieder um utilitaristische Vorstellungen und darum, dass der Verfasser keine übergeordnete Instanz oder Macht anerkennt, sondern dass hier der Wille des Arztes maßgeblich sei. Diese Abhandlung, von der ich sprach, ist geprägt von Utilitarismus und Voluntarismus. Und diese Vorstellungen lagen zugrunde, als am 1. September 1939 die genannte Führeranweisung verfasst wurde. Die Schrift von Binding und Hoche dokumentiert einen Verfall nicht nur der ärztlichen, sondern auch der allgemeinen Ethik. Interessant ist, und die Mühe habe ich mir gemacht, einmal nachzuschauen, wo diese Leute denn ihre Ethik und ihre Vorstellungen herhaben. Zitiert wird hier namentlich vor allem einen Autor namens Adolf Joost mit einer Publikation aus dem Jahre 1895. Der Titel lautet Das Recht auf den Tod. Dieser Autor äußerte sich bereits im 19. Jahrhundert um das Problem auch der unheilbar geistigen und körperlicher Kranken. Es geht nicht nur um das Problem der unheilbar geistig Kranken und auch der körperlich Kranken. Das Recht auf den Tod. Er sagt zwar auch, dass sie getötet werden müssen, aber er sagt, die haben das Recht darauf. Und indem sie getötet werden, würde praktisch das Recht des Patienten eingelöst. Verfolgt man nun, auch die Mühe habe ich mir gemacht, wo denn dieser Autor oder diese Autoren ihre Vorstellungen herhaben, verfolgt man nun diese Überlegungen, dann trifft man auch tatsächlich auf Leute in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zum Beispiel auf Friedrich Wilhelm Nietzsche, der ja eine Moral für Ärzte geschrieben hat, in der es heißt, der Kranke ist ein Parasit der Gesellschaft. Und in der es heißt, ab einem bestimmten Zeitpunkt sei es unmoralisch, weiterzuleben. Nun muss ich Nietzsche aber auch in Schutz nehmen, obwohl ich ihn jetzt hier so nenne. Als er solche Worte geschrieben hatte, da war er sehr bedroht von Krankheit und Leid. Er trug seine eigene Biografie wie eine Fahne vor sich her. Das gilt auch für andere, auch für die heutige Zeit, für Leute, die das Ableben, das gewaltsame Ableben der Kranken fordern. Auch sie äußern ihre Auffassungen nicht ohne ihre persönliche Biografie. Auch sie tragen ihre Biografie wie eine Fahne vor sich her. Dieser Rückgriff auf Nietzsche und auch auf andere im 19. Jahrhundert ist hochinteressant. Wir werden aber diese Gedanken der Euthanasie beim nächsten Mal fortsetzen in einem zweiten Teil. Ein Passus von Nietzsche noch. Die weisheitsvolle Anordnung und Verfügung des Todes gehört in jene ganz unfassbare und unmoralisch klingende Moral der Zukunft, in deren Morgenröte zu blicken ein unbeschreibliches Glück sein muss. Die Morgenröte, von der Nietzsche sprach, haben wir lange hinter uns. Auch mehr noch als die Morgenröte, die Infernalien des Nationalsozialismus und all die Dinge, die wir erleben mussten. Nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus hatten wir einen neuen Anfang mit dem Satz in unserer Verfassung, jeder hat das Recht auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit. Mit diesen Worten, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich heute schließen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
Credo, der Glaube der Kirche. Heute wieder mit Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. In der Reihe Lebensschutz und Lebensrecht. Heute ging es um die Euthanasie. In einem zweiten Teil seines Vortrags hat er einen Blick geworfen auf einige ideologische Grundlagen, die dann zu den Geschehnissen im Dritten Reich auch, die dafür die Grundlage darstellten, unter anderem die Schrift von Binding und Hoche, die sich wiederum berufen auf einen Autor des 19. Jahrhunderts, Adolf Jost, und auch er kann Anleihen machen bei Menschen wie zum Beispiel Friedrich Nietzsche. Eine erste Anruferin hat uns nun erreicht, das ist Frau Dr. Kleine-Rüschkamp. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Dornitsch. Grüß Gott, Herr Professor Bartenohle.
Grüß Gott, Frau.
Ich grüße Sie ganz herzlich und ich gratuliere Ihnen, dass Sie meinen Professor Ewald erwähnt haben. Ich bin zufällig Doktorandin bei ihm gewesen. Und ich weiß, wie das Ganze gekommen ist. Man konnte ihm nichts anhaben. So beliebt war er an der ganzen Universität. Das waren nicht nur wir Mediziner, die seinen Hörsaal füllten aus allen Semestern, sondern alle anderen Fakultäten traten an. Man hätte ihm nie etwas anhaben können. Und dahinter war ja das ganze katholische Eidsfeld. Wie sollte man Professor Ewald was antun? Es war ein wunderbarer Mann. Und ich bin so dankbar, dass ich und auch mein Mann, der hat auch seine Doktorarbeit an dieser Klinik geschrieben, dass wir beiden ihn persönlich so gut haben kennenlernen dürfen. Das wollte ich nur dazu sagen.
Ja, ich bedanke mich, dass Sie das so aus der eigenen Anschauung sagen. Ich kenne ihn persönlich leider nicht, aber ich kenne ihn aus der Literatur.
Danke Ihnen sowieso für diesen tollen Vortrag. Ich könnte vieles dazu sagen, aber das ist nicht nötig. Sie haben es so klar und deutlich ausgedrückt. Wir haben das ja alle erlebt, wie die Menschen abgeschafft wurden.
Ja.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Es ist sehr wichtig. Ich habe noch eine Bitte. Können wir diese, Ihre Vorträge, nicht in die Schulen bringen? Nicht in die Unter- und Oberprimen der Gymnasien?
Wissen Sie, Frau Kleine, ich bin ja dabei. Ich bin ja dabei, nicht nur das Thema der Abtreibung, auch der Euthanasie in einem Band zu veröffentlichen. Ich habe es ja fast fertig. Und es wird herauskommen, inwieweit es nun tatsächlich in die Schulen gelangt, das können wir nur hoffen. Da habe ich selber dann keinen Einfluss mehr.
Auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Kleine-Rüschkamp, für Ihren Anruf und für dieses lebendige Zeugnis auch von einem, von dem wir heute gehört haben, von Gottfried Ewald. Professor Balkenohl, Sie haben uns die verschiedenen Zeugen genannt und auch sehr ausführlich behandelt. Und Sie haben auch ausführlich zitiert, insbesondere auch die Stellungnahmen der Bischöfe, der deutschen Bischöfe. Und muss man ja eigentlich, wenn man darauf schaut, also diese Texte, diese Äußerungen sind ja mehr als unmissverständlich. Also die sind einfach so glasklar, die lassen keinen Zweifel daran, die kann man ja auch eins zu eins eigentlich in die Lehrbücher schreiben und auch auf heutige Diskussionen durchaus anwenden, diese strikte jegliche Form der Tötung, wie auch immer, mit welches Mitgefühl oder was auch immer da dahinter steht, Tötung eines Menschen, Herbeiführung seines Todes, das ist mit dem Sittengesetz nicht vereinbar.
Ja,
Punkt, Schluss.
Das ist eine ganz klare Auffassung der katholischen Kirche immer gewesen und die Kirche hat auch immer wieder in Verlautbarungen darauf hingewiesen. Ich nannte eben das Jahr 1895. In diesem Jahr hat ja die Glaubenskongregation, da wäre damals das Heilige Offizium, eine ganz eindeutig von Stellung bezogen, hat gesagt, es kann nur die Aufgabe des Arztes sein, Leben zu schützen und zu heilen, niemals die Aufgabe sein, zu töten. Und das ist eben nicht nur ein Grundsatz der ärztlichen Ethik, sondern auch die Lehre der katholischen Kirche. Töten kann niemals Therapie sein.
Wir bedanken uns bei Ihnen, Professor Balkenhol, für diese interessante Stunde in der Credo-Sendung mit diesen Blicken in die Vergangenheit, Einblicke, die sicherlich für viele unserer Hörer auch neue Einsichten gebracht haben. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir sind sehr gespannt auf die nächste Sendung. Da setzen wir an dieser Stelle fort und dann dürfen wir Ihnen weiter zuhören. Herzlichen Dank für heute Abend und bis zum nächsten Mal. Alles Gute nach Osnabrück. Auf Wiederhören.
Alles Gute. Ich bedanke mich.
Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren in unserer heutigen Credo-Sendung. Sie können sich gern eine CD bestellen von diesem Vortrag von Professor Balkenhol in der Credo-Sendung. 0700 7525 7520 ist die Telefonnummer unseres CD-Dienstes, den Sie ab morgen früh wieder erreichen. 0700 7525 7520. Auf unserer Homepage horeb.org im Infofeld zur Sendung finden Sie auch Literaturhinweise mit Literatur von Professor Manfred Balkenhol. Da können Sie auch nochmal reinschauen und wenn Sie dann schon auf unserer Homepage sind, dann können Sie auch gleich ins Podcast-Angebot klicken. Da gibt's dann diese Sendung auch. Sie können sie dann auf Ihren Computer herunterladen. Ab morgen wird dann diese Sendung auch auf der Homepage stehen.